das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast Folge 82. Herzlich willkommen an Enni und Sabrina. Ist es 82? Ist es 83? Ich kann nicht mehr zählen.
83? Kann mal bitte einer mitzählen?
Ah, ich habe es 83 genannt. Das wird schon so sein, dass es die 83 ist. Aber es gibt ja Hörerinnen, die das sehr stark verfolgen.
Also Glückwunsch an jeden, der seit 83 Folgen dabei ist, ja.
Auf jeden Fall. So, ich will ja ganz ehrlich sein, diese Fußballwoche, wir haben ja gerade so ganz kurz schon drüber gesprochen, war jetzt für mich relativ entspannt, deswegen habe ich heute gar kein Thema, sondern ich habe einfach drei Meldungen, die in meiner Woche aufgeploppt sind. Die würde ich aber ans Ende stellen und euch einfach den Vortritt lassen. Worüber sprechen wir eigentlich heute?
Ich würde sagen, wir räumen erstmal auf mit dem, was wir in der vergangenen Woche so dagelassen haben. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Das Fußball-Podcast an unsere fleißige Dani und an unsere fleißige Sabrina. Es ist so schön, euch wieder zu sehen und zu hören. Wir hatten ja in der vergangenen Woche beendet mit, wer weiß, wie viele gelbe Karten das so gibt.
In allen drei Profiligen, ne? Hat man gesagt.
Ja, und es ist mir dann nochmal so aufgeploppt und Sabrina und ich, wir waren ja da so ein bisschen bei, na, so 27. Und Dani, du sagtest, was? Ach, so viel? Hui! Wir waren also weit weg von dem, was wirklich passiert ist. Ich muss voranstellen, ich habe eine leichte Form der Dyskalkulie. Ja? Also Zahlen sind nicht meine große Stärke. Aber Kraft meiner Wassersuppe habe ich das mal durchgezählt. Wir haben in der ersten Liga hatten wir 37
gelbe Karten. What the fuck? Ich glaube, ich habe 17 in allen drei Ligen gesagt.
Genau. Und wir waren bei 27. Also mit 7 war schon mal richtig. Und jetzt kommt der Knaller. Ihr beiden seid ja auch so die geilste Liga, die geilste zweite Liga aller Zeiten.
Das war letztes Jahr.
Das habe ich bei euch beiden ja gelernt. Das war letztes Jahr, aber auch dieses Jahr werdet ihr ja nicht müde, immer wieder zu betonen, wie rough das dazugeht. Da habe ich am Wochenende, am vergangenen Spieltag, 53 gelbe Karten gezählt. Plus 2 gelb-rote. Und dann haben wir ja noch die dritte Liga mit 51 gelben Karten, 2 gelb-roten und Erzgebirge Aue mit der einzigen roten Karte für den gesamten Spieltag in allen drei Ligen. So sieht das mal aus. Zusammen 141 gelbe Karten.
Also wir waren ganz unter, glaube ich. Aber das überrascht mich jetzt wirklich.
Deswegen haben wir auch einen Fußball-Podcast, weil wir solche Expertinnen sind. Also es war mir wirklich peinlich, weil ich habe irgendein Spiel geguckt und dann kam schon die vierte oder fünfte gelbe Karte in einem einzigen Spiel, was ich gesehen hatte. Und ich dachte mir so, oh bitte, lass das keinen mehr rausholen, was wir da gesagt haben. Aber danke, Enni, auf dich ist Verlass.
Nee, das hat mir dann auch echt keine Ruhe gelassen, weil ich dann gedacht habe so, ey, was zur Hölle haben wir da eigentlich erzählt? Und wie kommen wir auf 27 Karten irgendwie so, ja, knapp 10 pro Liga, sagen wir mal, so, das geht doch gar nicht.
Eine pro Partie.
Ja, oder auch mal gar keine, gibt's ja aber auch manchmal. So.
Ja, war jetzt nicht dabei am
vergangenen Spieltag. Aber was, die zweite Liga, irgendwie 50, 52, was hast du gesagt?
53 gelbe Karten, da habe ich auch zweimal nachgezählt.
Bei 9 Spielen.
Na?
What?
Ich kann nicht dafür.
Also ich bin wirklich überrascht.
Ich habe immer nur so also das war wirklich phänomenal, muss man dazu sagen. Das war unglaublich. Ich schaue gerade mal. Spitzenreiter war übrigens gleich die erste Partie in der zweiten Liga am vergangenen Spieltag. Düsseldorf und Braunschweig mit 8 gelben Karten.
Da hat es mir glatt die Sprache verschlagen.
Betretenes Schweigen in der Runde.
Können wir abschreiben.
Das Schlimme ist ja, alleine Düsseldorf gegen Braunschweig ist an Danis Tipp schon sehr nah dran. Alleine das Spiel.
Ja. Okay, und damit beende ich die heutige Folge von Das Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Nein, also das ist ja wirklich... sollen wir denn jetzt einfach für nächste Woche nochmal schätzen? Das finde ich jetzt gut, wenn wir am Ende dieser Folge nochmal für nächste Woche schätzen, um dann wiederum zu gucken, ob das jetzt vielleicht einfach ein sehr ein Ausreißerspieltag war.
Ich habe fast das Gefühl, nein. Aber
machen wir, oder?
Das machen wir. Vielleicht möchte ja jemand noch mitmachen. Einfach mal, weiß nicht, bei Instagram oder so, das Fußball-Podcast, einfach mal so wild irgendwo kommentieren. Also ich bin dann bei 140.
Alter. Okay, was ist sonst noch so passiert in eurer Fußballwoche?
In unserer Fußballwoche? Also bisher war es relativ ruhig. Morgen spielt Magdeburg gegen Kaiserslautern. Magdeburg wartet ja zu Hause noch auf einen Heimsieg, hat auch noch nie bei Flutlicht in dieser Saison gewonnen und auch noch nie zwei Spieltage nacheinander zwei Siege eingefahren. Insofern wird das morgen vielleicht ein Spiel der vielen schönen ersten Male, wer weiß das schon. Und ansonsten dreht natürlich Mitteldeutschland durch, weil das Sachsen-Derby bevorsteht. Und gefühlt haben die Menschen aus dem Osten kein anderes Thema mehr als dieses. Was vielleicht auch es noch besonderer macht, ist ja, dass der FC Erzgebirge Aue am Samstag dann nicht nur das Derby spielt, das 107., wenn man die Freundschaftsspiele herausrechnet, sondern auch seinen 77. Geburtstag feiert. Also das wird vielleicht ganz, ganz schön und nett. Vor 77 Jahren, am 4. März, gegründet als Betriebssportgemeinschaft Wismut Aue. Und erstmals gab es dieses Aufeinandertreffen Aue gegen Dresden übrigens 1951. Es war schon schützenfest damals mit einem 5:0. Anderthalb Jahre später dann zum Beispiel auch ein anderes großes Spiel. Da fällt Dani glatt vom Stuhl, wenn ich es dir erzählen will, dass nämlich Dresden seinen ersten Titel eingetütet hat im Entscheidungsspiel um die DDR-Meisterschaft gegen Aue mit einem 3:2 in Berlin. Also wann war das? Ich glaube 53. Dann gab es sehr, sehr viele torreiche Spiele, zum Beispiel im Februar 67 ein 6:1 hat Dynamo da das Spiel beendet. Zum Beispiel aber auch November 71 haben die Dresdner wieder gewonnen, wieder in einem torreichen Spiel mit 5:3. Also es war schon immer viel los in diesen Spielen. Besonders natürlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ist für mich irgendwie ein Mann mit dem Namen Erzgebirge Aue verbunden. Und das ist natürlich Martin Mennel. Gegen kein anderes Team häufiger spielte, nämlich 24 Mal spielte er gegen Dynamo Dresden 15 Mal in der zweiten Liga, 6 Mal in der dritten Liga, 2 Mal in der Regionalliga Nordost. Im Hinspiel war er nicht dabei, Meniskusschaden. Ich weiß nicht, ob er jetzt den Unterschied macht. Dani, du nix?
Er wurde ja vom Kicker auch in die Elf des Tages gerufen, jetzt am letzten Spieltag. Ich glaube schon, dass er einen Unterschied macht. Jetzt nicht unbedingt, weil Philipp Klewin ein schlechter Torhüter ist, das meine ich damit gar nicht, aber wenn er da hinten drin steht, hat das, glaube ich, schon eine gewisse Souveränität und vielleicht auch ein Verständnis für dieses wilde Spiel, für dieses wilde Derby.
Die Geilheit auf Sachsen-Derby. Auf jeden Fall sind ja beide Teams, man mag es gar nicht glauben, die Teams der Stunde. Naja, also Dynamo hat ja in diesem Jahr überhaupt noch gar nicht verloren. Mittlerweile auf dem 7. Platz, Rückstand auf einem Aufstiegsrang beträgt nur noch 7 Punkte. Und Aue gewann zuletzt 3 Spiele in Folge. Die Veilchen sind gerade auf Rang 13 und sind auch so ein Favoritenschreck, haben gegen Waldhof, Wiesbaden und Saarbrücken gewonnen. Aber Enni hat es gerade angedeutet, wegen einer extrem schlauen Aktion, nämlich einen gegnerischen Spieler den Ball an den Kopf zu werfen, darf Jonjic jetzt bei diesem Spiel pausieren aufgrund seiner roten Karte. Herzlichen Glückwunsch dazu, weil ich glaube, ohne Jonjic wird es extrem schwer tatsächlich gegen Dynamo Dresden, die sich zwar wohl in den letzten 7 Spielen immer ein Gegentor gefangen haben, aber Aue jetzt ja, was die Offensive angeht, eher selten gut und geil zündet, jetzt von Jonjic abgesehen. Also mal gucken, was das wird. Am Ende sind diese letzten Sachsen-Duelle immer sehr, sehr knapp ausgegangen. Es waren immer irgendwie so 1:0 Siege und wir erinnern uns vielleicht an den 1:0 Sieg von Aue in der letzten Saison, als Aue schon abgestiegen war.
Aber den haben wir ihn nochmal reingedrückt, so richtig. Nochmal schön.
Ja.
Was ist herrlich, wie Dani so die Stirn in Falten schlägt und irgendwie alle Fälle davon schwimmen sieht, während Sabrina sagt, gar nicht so schlecht. Favoritenschreck, yay. Und Dani dann so, boah.
Ich finde aber Aue wirklich gar nicht so schlecht.
Ja, aber das ist so eine Geschichte, die kann auch nur Erzgebirge Aue schreiben. So im Herbst letzten Jahres saßen wir hier, da war Aue weit, 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 weit abgeschlagen, ganz, ganz tief im Abstiegskampf. Da war so, also war man Tabellenletzter und das mit Abstand und da war es so richtig, wie sagt man im Erzgebirge, so richtig zappenduster im Schacht. Und da hat niemand dran geglaubt, dass da irgendetwas geht oder dass man da gar über das Thema Aufstieg nachdenkt. Da hab ich ja sogar schon gedacht, ey, hoffentlich halten wir die Klasse. Und das musste man sich ja wirklich Gedanken drüber machen. Und jetzt gewinnst du irgendwie.
Ja, und das war wirklich unrealistisch.
Ja, und jetzt kommt da Pavel Dotschew, der das wie auch immer schafft, aus dieser Gurkentruppe ein Team zu machen. Und plötzlich holen die 16 Punkte aus 7 Spielen. Und irgendwie nur Elversberg, Osnabrück und Freiburg 2 sind in diesem Jahr besser. Und das, also das...
Aber Elversberg. Ich wollte nur noch mal Elversberg sagen.
Und was ich aber sympathisch finde, das ist zumindest das, was ich immer aus Aue höre, ist, dass man das Thema Aufstieg, auch wenn es ja sein könnte, es sind zwar jetzt 14 Punkte auf Platz 3, aber trotzdem kann ja passieren, es ist viel möglich, dass man das überhaupt nicht anspricht, weil das wäre für mich schon zu viel. Also wenn du das in dieser Saison irgendwie schaffst, hast du es irgendwie gefühlt auch nicht verdient, weil ich mir denke, du kannst nicht so kacke sein und dann hinten raus da liefern, also... Ja. Bin gespannt. 30.000 kommt zu dem Spiel. Das ist seit Wochen ausverkauft.
Wahnsinn.
Und das ist natürlich für so ein Drittligaspiel 30.000 ja. Leute in einem Stadion ist schon auf jeden Fall fett.
Aber es gibt einen Autokorso aus dem Erzgebirge.
Ja, also an alle, ja. Die über die A4 fahren wollen, am Wochenende lasst es bitte einfach sein. Das hat, glaube ich, einfach keinen Sinn. Aber ich habe nochmal geguckt. Es gibt ja so verschiedene... Also ich hab keine Tendenz, um das mal voranzustellen. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche der beiden Mannschaften für mich... Also jetzt auch durch mein lila-weißes Herz könnte ich jetzt nicht sagen, die Mannschaft macht es auf jeden Fall. Aber es gibt ja ein paar Punkte, die für Dresden sprechen und die für Aue sprechen. Für Dresden spricht halt, wie du schon gesagt hast, Dresden hat 2023 noch überhaupt nicht verloren. Ist ja ähnlich unglücklich irgendwie in die Saison gestartet, aber hat es jetzt hinten raus so ein bisschen gerettet. Hat 15 Punkte aus 7 Spielen. Und Dynamo kann halt Derby. Also du hast es ja schon gesagt, du hast zwar ein bisschen von der Historie gesprochen, Sabrina, aber trotzdem, Dynamo war halt einfach öfter der Sieger in diesem Derby und kann das halt irgendwie. Dynamo spielt zu Hause. Jonjic ist nicht dabei. Der hat in den letzten 3 Spielen für Aue immer getroffen. Der fehlt halt jetzt durch diese saublöde Aktion. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wenn man in Aue über Aufsteigen redet, dann hat man gesagt, erst im nächsten Jahr. Und das wird dann, glaube ich, schwer genug. Deswegen, so ein Derby-Sieg für die Seele wäre schon schön.
Also ich glaube, Conte wackelt ja. Das war ja der Siegtorschütze aus dem Hinspiel. Wenn ich richtig informiert
bin. Richtig, ja.
Und ich glaube trotzdem, dass es eine sehr eindeutige Geschichte wird. Und zwar nicht für Erzgebirge Aue, sondern für Dynamo Dresden. Und ich glaube auch nicht, dass es so wie üblich in den letzten Aufeinandertreffen 1-0, 0-1 ausgehen wird, sondern es wird eine deutliche Diskrepanz zu sehen sein, auch weil eben dieser Jonjic-Faktor, glaube ich, so enorm ist, dass der wirklich auch einen Unterschied auf dem Platz macht, tatsächlich.
Aber so eine richtige Klatsche im Derby kann dir als Erzgebirge Aue natürlich dann auch deine vermeintlich gute Serie, die du da hast, mal wieder so richtig vermiesen, ne? Also dieses Spiel, ja. Das kennst du ja aus Magdeburg, Sabrina, das ist ja halt einfach nicht nur ein Spiel, ne? Also wenn du das verlierst, dann kannst du dir 8 Wochen nichts anderes anhören und dann steckt es halt einfach in den Köpfen drin und dann ist die ganze Region polarisiert und das... Wir spielen ja dann auch bald gegen den FSV Zwickau, dann kommt im Sachsenpokal geht es noch zum Chemnitzer FC, also da ist ein Derby nach dem anderen. Da müsste man sich schon ein Erfolgserlebnis holen eigentlich.
Und vor allem, wenn man überlegt, was man Dynamo Dresden dadurch eigentlich auch ermöglicht, nämlich, dass es einfach für die ja dann auch tatsächlich um den Sprung in die Aufstiegsregion, in die tatsächliche geht, ja, und das ist schon Wahnsinn, was da drin ist eigentlich für Dynamo Dresden in diesem Spiel.
Ich habe so ein komisches Gefühl, ich habe das ja öfter mal, dass ihr beide enttäuscht sein werdet am Ende.
Weil es ein 1-1 wird oder ein 0-0?
Ja, irgendwie so ein ganz lumpiges, hingeschlunztes, mit viel Verlust, mit verlustreiche Kämpfe, die zu nichts geführt haben, außer Pünktchen, Wiedersehen. Also, aber ich irre mich bestimmt. Ich irre mich ganz sicher. Aber ich habe so ein Gefühl.
Auf jeden Fall wird es allein in diesem Spiel wahrscheinlich schon 6, 7, 8 gelbe Karten geben.
Davon ist auszugehen.
Aber was ich spannend fand, jetzt in Vorbereitung auf dieses Sachsen-Derby, habe ich nochmal was gelesen über die Sparmaßnahmen von Erzgebirge Aue, die in der kommenden Saison greifen wollen. Also der Vorstand ist ja neu zusammengekommen, nachdem Helge Leonhardt ja das sinkende Schiff verlassen hat, kann man ja fast schon so sagen. Und da hat man wohl festgestellt, dass die Ausgaben, die Einnahmen von Erzgebirge Aue deutlich überschritten haben, weshalb man gesagt hat, okay, zur nächsten Saison muss man hier anders rangehen. In dieser Saison wird es ein Minus von 1,4 Millionen Euro geben. Das muss zur nächsten Saison definitiv anders werden. Und deswegen will man den Etat verkleinern und auch den Kader verkleinern. Aktuell reden wir über 30 Spieler, die es gibt. Ab Sommer sollen es 25 sein, inklusive 3 Torhütern. Also es ist schon ein sehr, sehr kleiner Kader. Und das spannende Zitat war, es wird beim Gehalt ein anderes Grundniveau geben, als es derzeit vorhanden ist.
Das spricht doch dann dafür, dass also Top-Spieler sagen, gut, dann mach das mal, aber ich mach das nicht mit, richtig?
Das schreit für mich ein bisschen nach ganz großem Umbruch im Sommer. Ja,
und das sieht dann auch nicht so aus, als ob wir Aue in einer mittelfristigen Zeitspanne wiedersehen werden in der zweiten Liga tatsächlich. Weil so wie ich es verstanden habe, haben sie ja relativ viel Geld diese Saison gebunkert für den direkten Wiederaufstieg, der jetzt ja nicht klappt. Punkt. Ich glaube, dass es da für Aue ziemlich, ziemlich schwierig wird dann in den Folgesaisons tatsächlich. Ich bin auch gespannt, ob sie nächstes Jahr wieder zu den Wackelkandidaten gehören werden, wenn es um den Abstieg geht in Liga 3.
Aber mich hat es trotzdem auch überrascht, weil ich Helge Leonhardt immer für jemanden gehalten habe, der gut wirtschaften kann. Also wenn man jetzt an die Schlagzeilen in den vergangenen Jahrzehnten denkt, und Erzgebirge Aue war ja das nie ein Thema, dass man irgendwie über finanzielle Nöte geredet hat. Man hat in Dresden über finanzielle Nöte geredet, man hat in Zwickau über finanzielle Nöte geredet, man hat in Chemnitz über finanzielle Nöte geredet, aber in Aue war es halt nie ein Thema. Aber offenbar ist es eben doch eins und es ist einfach nie nach draußen gekommen bis jetzt.
Na, zumindest wenn Ziele verfehlt werden. Ich glaube, das hattest du ja in den letzten Jahren nicht allzu häufig, dass Ziele verfehlt worden sind. Ich meine, die Ziele aus den letzten Jahren waren ja immer ganz klar Klassenerhalt Liga 2. Das haben sie ja auch mit Bravo geschafft bis jetzt vergangenes Jahr, wo sie dann diesen Abstieg hinnehmen mussten. Und ich glaube, dass sie jetzt einfach so ein bisschen unterschätzt haben, was dieses Thema direkter Wiederaufstieg eigentlich bedeutet und wie schwer das ist für Teams, die so einen krassen Umbruch erleben, in so eine andere Liga reinrutschen, wo es um andere Qualitäten auf dem Platz geht, wo die Spiele vielleicht eben nicht davon getragen werden, dass Schönspielerei ein Erfolgsrezept ist und Kontinuität, sondern einfach eher Kampf. Ich glaube schon, dass sie sich unterschätzt haben, wie sie ihre Rolle, wie schnell sie die in dieser dritten Liga finden.
Annie, was gibt es in deiner Fußballwoche so zu berichten oder aus deiner Fußballwoche?
In meiner Fußballwoche? Na, ich bin jetzt so ein bisschen auf den kommenden Spieltag neugierig. Ne? Morgen haben wir Dortmund-Leipzig, Samstag dann Union, vermeintlich der leichtere Punktelieferant Köln. Ne? Nützt aber alles nichts, wenn wir jetzt mal ganz kurz nur uns mit dem Kampf um die Tabellenspitze beschäftigen. Ja? Aber wenn Stuttgart verliert, ja, und die Bayern dann 3 Punkte aus dem Schwebeländle mitnehmen, dann ist der Drops natürlich irgendwie gelutscht. Und ich finde auch so gefühlt für die gesamte restliche Saison. So. Wie groß sind denn nun die Chancen, dass Stuttgart, ich sage es nur nochmal für alle, die da nicht so ganz drinstecken, Tabellenplatz 15, diesen Spitzenfight oben an der Tabelle spannend halten kann? Was spricht also bitte für einen Sieg oder wenigstens ein Pünktchen? Erstens, ich habe das mal zusammengetragen, ja? Also, erstens, es ist ein Heimspiel. Wow. Den können wir schon mal einlochen. Das ist schon mal ein Deal, ne? So, zweitens, am 10. September im Hinspiel in München gab es ja für ein 2:2 auch einen Punkt. Und das war kein Heimspiel gegen die Bayern, ne? So, dann haben wir drittens 7 Ligaspiele der Rückrunde. 1 zu Hause gegen Köln gewonnen, 2-mal unentschieden, also 3-mal nicht verloren. Ich versuche das jetzt hier so positiv wie möglich alles zu formulieren, ja? Dann haben wir viertens. Das letzte Mal, dass der VfB gegen die Bayern gewonnen hat übrigens, war am 12. Mai 2018. Ein 4:1 in München. Letzter Spieltag der Saison übrigens. Und Punkt Nummer 5, das war übrigens das Spiel, wo Robert Lewandowski noch da war und so. Und die einzige gelbe Karte hat ein Mats Hummels übrigens gesehen. Das waren noch Zeiten, sage ich euch. So, wir sind bei fünftens. Bruno Labbadia als Trainer. Vor über 10 Jahren war er ja schon mal Coach in Stuttgart für 119 Spiele, habe ich extra nochmal nachgeguckt, ne, mit einem Punkteschnitt von 1,46. Seit Dezember ist er ja wieder zurück. In den 8 Spielen Punkteschnitt von 1,0. Gut, da setze ich jetzt nicht so ernsthaft drauf. Aber vielleicht überrascht er uns ja mit einer besonders pfiffigen Aufstellung oder, was weiß ich, verordneten Harakiri-Attacken. Aber jetzt Punkt 6. Die Bayern werden wahrscheinlich wieder mit der Abwehrschrankwand Upamecano im Kader auflaufen. Okay, das ist schlechte Nachricht. Aber die andere schlechte Nachricht ist, dass Topscorer Sosa fehlen wird, Gelbsperre. Aber hey Stuttgart, ihr habt seit einem Monat, und hier kommt der Punkt, Haraguchi, Ex-Unioner. Und damit nochmal zurück zum einzigen echten Pluspunkt, der für Stuttgart in dieser Partie morgen Abend sprechen wird. Siehe Punkt 1, es ist ein Heimspiel. Gut, klarer Favorit, also natürlich die Bayern, ich weiß. Aber ich sag euch im Ernst, ich habe da schon wieder so ein Gefühl. Die können es schaffen, die Schwaben, dass es doch tatsächlich wenigstens noch ein Spieltag spannend bleibt. Oben an der Tabellenspitze.
Richtig?
Ja.
Ja. Also ich weiß nicht, sie haben ja Schalke zurückgeholt, ja, in das Thema Klassenerhalt. Also, ich meine, die 3 Punkte, ja, die 3 Punkte waren ja jetzt nicht ganz so schlecht für Schalke, und tatsächlich ist es auch wirklich nicht mehr so, dass man denkt, ja, die wandern auf jeden Fall in die zweite Liga, weil wenn die nochmal, weiß nicht, 3-4 Mal überraschen, dann könnte es tatsächlich was werden. Ich meine, davor haben sie 3:0 gegen Köln gewonnen. Das ist gut, muss man ja wirklich sagen. Was man so gelesen hat, ist, dass sie die zweitbeste Quote haben, was Zweikämpfe angeht. Man mag es gar nicht glauben. Sie haben 52,2% gewonnen und nur der FC Bayern ist da besser. Also da erwarten wir auf jeden Fall ein zweikampfstarkes Spiel. Mal sehen, wer in diesem Spiel die Nase
vorne hat. Was geht wieder auf Kosten der gelben Karten?
Wahrscheinlich. Und sie haben die wenigsten Gegentore von den 5 Bundesliga-Teams kassiert, die die Plätze 14 bis 18 belegen. Also ja, mal gucken. Ich glaube trotzdem ehrlicherweise nicht, dass dieses Spiel uns überraschen wird, Annie. Aber vielleicht, also ey, wenn Stuttgart gewinnt und Aue gegen Dynamo unentschieden wird, also dann lade ich dich zum Abendessen ein. Das kann ich dir jetzt mal schon mal sagen. Also, das, also so viel kann gar nicht eintreten. Also das ist unmöglich, dass diese beiden Sachen passieren. In meiner
Sicht. Ich habe da so ein Gefühl, Sabrina. Aber es wäre doch ein Ei. Also das wäre doch mal so richtig so, dann wäre es doch eine richtig geile, spannende Saison.
Das stimmt. Also ich würde mir ja auch wirklich wünschen, dass der Titelkampf noch ein bisschen spannend bleibt und auch der Kampf, welche Vereine dann doch in der ersten Liga bleiben dürfen und welche nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Spieltag eine große Überraschung finden werden. Ich wollte jetzt gerade mal gucken bei einem Wettanbieter, wenn ich jetzt auf Sieg Stuttgart setze und unentschieden Aue, was die Gewinnquote ist. Also die liegt bei 22,5. Das heißt, wenn man 5 Euro setzt, kriegt man 106 ausgezahlt. Also ja.
Siehst du? Ellie. Und davon kannst du mich gerne zum Abendbrot einladen.
Würde ich machen.
Sehr gut. Cool, cool. So.
Wie angekündigt, ich habe für euch einfach so drei Meldungen, die ich tatsächlich erst heute gelesen habe und wo ich dreimal wieder mit der Stirn gerunzelt habe, ähnlich wie bei Erzgebirge Aue am Anfang. Deswegen dachte ich mir, ich bringe sie euch heute als kleinen Newsflash zum Abschluss mit. Punkt Nummer 1. Ich schiebe vorweg, wenn das in Deutschland passiert, haben wir ein richtiges Problem. Der spanische Erstligist, und jetzt wird's witzig, weil ich habe nie Spanisch gelernt, FC Cadiz, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat
Cadiz
hat die Aussetzung der spanischen Meisterschaft beantragt, und zwar beim Sportgerichtshof CAS. Und zwar, er will den Spielbetrieb in der spanischen Liga zum Ruhen bringen, weil es beim Spiel gegen den FC Elte Mitte Januar ein richtiges Problem gab. Und zwar hat Cadiz geführt bis zur 81. Minute, dann haben die Gäste ausgeglichen. Das Problem ist nur, das Tor war ein Abseits. Und das Abseits wurde weder vom Schiedsrichter noch vom Videoschiedsrichter erkannt. Also ist das Spiel 1:1 ausgegangen. Und laut Meinung des Heimclubs ist das ein schweres Vergehen, weshalb man jetzt sagt, lieber Sportgerichtshof, da müssen wir was machen, so kann das nicht gehen. Wir müssen die Integrität des Wettbewerbs schützen. Zuvor hatte der Verein, also bevor er zum Sportgerichtshof ist, schon mit dem spanischen Fußballverband gesprochen. Der hat sich aber nicht zuständig gespielt, deshalb jetzt die höhere Instanz. Wie gesagt, der Heimverein verlangt, dass solange dieses Spiel nicht annulliert wird, beziehungsweise das Ergebnis annulliert wird und das Spiel ab der 81. Minute fortgesetzt wird, dass so lange die Liga ruhen soll. Jetzt stellt euch mal bitte vor, in Deutschland gibt es eine Fehlentscheidung, die weder der Schiedsrichter noch der Videoschiedsrichter sehen. Und dann kommt einfach ein Verein und sagt so, nee, wir möchten jetzt aber bitte die Liga lahmlegen. Oder ihr annulliert das Spiel und wir spielen nochmal die 9 Minuten nach, die wir haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde das total irre.
Nee. Also, wie du mal sagen würdest, das wäre total wild, weil, ganz im Ernst, wie viele Fehlentscheidungen hatten wir allein in den letzten Wochen über alle drei Profiligen hinweg. Jetzt ist in der dritten Liga natürlich kein VAR und in der zweiten Liga keine Torlinientechnik. Aber dennoch, alleine wenn man schon auf die erste Liga guckt, wie oft wir da diskutieren, dass manche Entscheidungen eben sehr fragwürdig sind, trotz Video-Referees, wäre absurd. Wäre wirklich absurd.
Und vor allem, wir diskutieren ja, ne? Die Presse diskutiert, die Fans diskutieren, wir diskutieren. Und dann ist auch schon der nächste Spieltag ran und alles geht wieder von vorne los. Und die ganzen Sachen geraten dann so irgendwie in die Halde des Gedächtnisses. Da würde sich deswegen, glaube ich, keiner so aufbäumen.
Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und für euch berichten. Punkt Nummer 2, das habt ihr bestimmt gesehen, weil das war heute überall bei Social Media. Die Fischer-Party vom englischen Viertligisten Grimsby. Habt ihr das gesehen? Ja. Der englische Viertligist Grimsby, aktuell Tabellen-16. In seiner Spielklasse, hat gestern den Premier League-Club Southampton, aktuell zugegebenermaßen letzter in der Premier League, aber immerhin, aus dem FA Cup geworfen. Und das ist nicht nur was Besonderes, weil der Viertligist den Erstligisten rauskickt, sondern das ist auch was Besonderes, weil die Fans, oder vielmehr was Wildes, weil die Fans von Grimsby eine wilde Fischerparty feierten. Und das heißt, Grimsby ist eine Hafenstadt im Nordosten des Vereinigten Königreichs und ist besonders bekannt für seinen Fischermarkt. Und das bedeutet, die Fans, wenn die ins Stadion gehen, haben die alle überdimensional große, aufblasbare Fische dabei. Und gestern haben sie halt ein historisches Spiel gehabt, haben Southampton aus dem Pokal gekickt und haben dann alle wie wild, und ich schicke euch dann gleich das Foto, mit ihren aufblasbaren Fischen so aneinander geklatscht, wie wenn man Klatschpappen hat. Die komplette Heimkurve voll. Und als ob das nicht genug ist, mussten dann noch Spieler des Teams am Ende zum Feiern auf dem Rasen so Gummifischmasken aufsetzen.
Das ist sehr erwachsen. Ja. Karneval eigentlich vorbei, aber hey, wenn sie Spaß haben.
Das passiert im europäischen Fußball. Und Nachricht Nummer 3, und da bin ich jetzt gespannt. Wenn ihr an den FC Barcelona denkt, also jetzt nicht nur aktuell, sondern so generell, an welchen Spieler denkt ihr dann? Also welchen Spieler verbindet ihr immer mit dem FC Barcelona?
Schweigen.
Naja, also Schweigen. Aktuell verbinde ich immer Lewandowski mit Barcelona. Aber das ist ja aktuell, ja. Du sagst das nicht aktuell.
Nee, eher dann so historisch. Auch, ja, geht in die richtige Richtung. Also ich verbinde zumindest immer Ronaldinho auch mit dem FC Barcelona.
Ja, ich weiß, wer Ronaldinho ist, ja. Aber ich verbinde, also ja, ja, okay.
Also ich hatte sogar als Kind ein Ronaldinho-Trikot vom FC Barcelona.
Das erklärt ja, eigentlich.
Und Ronaldinho kickte zwischen 2003 und 2008 für Barca, war Weltfußballer 2004 und 2005, holte 2006 mit Barca den Champions-League-Titel, 2002 ja mit Brasilien Weltmeister. Und ab sofort spielt sein 18-jähriger Sohn João Mendes für die Katalanen, der soll in der U19 anfangen, war jetzt ein halbes Jahr vereinslos, kam vorher aus Belo Horizonte. Und Ronaldinho selbst hat im Februar noch gesagt, Barca war immer ein Teil meines Lebens und meines Herzens. Und das wird mein Sohn jetzt fortsetzen. Und jetzt ist er wirklich da und er sieht seinem Vater nicht ähnlich, um das noch abschließend zu sagen. Aber sollten wir im Auge behalten. Und damit ist diese Fußballwoche auch durch, glaube ich, für uns. Ich bin gespannt, wir haben genug Wetten für nächste Woche. Achso, wir wollten ja noch sagen,
ja, ich hab jetzt,
was wir für Karten erwarten.
Ja, Karten erwarten. Ich gehe mal ganz, ganz entspannt auf die 139.
Ich gehe auf die 141.
What?
Es ist Sachsen-Derby und Thüringen-Duell ist ja leider noch nicht dritte Liga. Aber es ist Sachsen-Derby. Und Magdeburg spielt gegen Kaiserslautern. Okay. Also werden es ein paar gelbe Karten geben.
Also ich sage immer noch, es war ein Ausreißer. Ich steigere mich jetzt einfach um 100 und sage 117.
Ich bin 110 gespannt. Sagst du?
117.
117? Ja. Also ich gehe mal Union gegen Köln. Da wird es ein paar. Bochum gegen Schalke. Meine ganz im Ernst. Alleine da wird es wahrscheinlich schon 9 gelbe Karten geben.
Allerdings.
Das ist wirklich, also...
Ja, Sabrina, ich fange an, dich zu verfolgen gerade innerlich. Dass du magst recht haben, das scheint dann doch...
Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir sprechen nächste Woche drüber bei Dank Folge 84 sehen. Von das Fußball-Podcast.
Schönes Fußballwochenende.
Ciao.
Die Fußballwoche mit das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.